Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ab jetzt ist Online-Wetten für Sportwetten und Online-Casino-Spiel legal geworden.
Schwierig, ob das zusammenpasst, so ein Wettanbieter und ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender.
Aber wenn wir jetzt so in die dreistelligen Millionenbeträge reingehen, dann glaube ich, hört es auf, dann ist es nur noch Fantasie.
Ich fühle mich wie so ein Produkt, was einfach nur für den Verein vermarktet wird.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt, dem Podcast der IST Hochschule. Mein Name ist Lennart Fawig und ich bin Masterstudent hier an der IST.
Hi Lennart, ich heiße Gerhard, ich bin Professor hier an der IST.
Sehr gut. Zu Beginn nochmal Dank an euch für das erste positive Feedback für die ersten beiden Folgen und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden könnt, zum Beispiel per E-Mail an sport@ist.de oder auch gerne über unsere sozialen Netzwerke auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer. Ich würde gar nicht weiter länger drüber reden. Lass uns einfach mal direkt starten mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Ja, seit dem 1. Juli haben wir einen neuen Glücksspiel-Staatsvertrag. Der hat ja Jahre gebraucht, bis sich alle 16 Bundesländer und der Staat, der Bund geeinigt haben. Ab jetzt ist Online-Wetten für Sportwetten und Online-Casino-Spiel legal geworden. Und am 2. Juli hat die ARD verkündet, dass sie einen neuen Präsentator haben für die Kultsendung im Sport, die ARD-Sportschau, nämlich Tipico. Was hältst du davon?
Boah, ich finde es schwierig, ob das zusammenpasst. So ein Wettanbieter und ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, vor allem wenn man halt selber, ich glaube, ich weiß gar nicht, 2 Wochen vorher war es, glaube ich, als die ARD noch negativ auch über Tipico gesprochen hatte.
Genau, da gab es nämlich eine Dokumentationssendung in der Story im Ersten und da hat man 45 Minuten über die Probleme von Spielsucht und Sportwetten berichtet und ausgerechnet Tipico benannt als derjenige, der sehr grenzwertig und sehr kritikwürdig ist, weil das Thema, wenn wir beide wetten, also wie spielt heute Abend der gegen den oder wir haben eine Bundesliga-Tippwoche, ja, da geht es um 2-3 Euro und am Ende setzen wir uns zusammen und essen und trinken das Geld. Da geht es nicht um große Dinge. Aber das Thema Spielen bedeutet, dass Menschen existenziell Hunderte von Tausende von Euro verlieren. Und da finde ich die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so groß, dass ich sage, no go.
Ich finde auch vor allem sehr, also abgesehen von dem Thema Wetten jetzt mal, finde ich sehr komisch, dass so ein Sender, der ja eigentlich so gut organisiert sein sollte, 2 Wochen vorher noch über einen zukünftigen Partner, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie erst danach wussten, wir machen das mit Tipico ab dem 2. Juli, sondern die haben vorher, schon 2 Wochen vorher, schlecht über Tipico gesprochen und auf einmal sind die Partner. Also das passt für mich ja auch in der Kommunikation vorne und hinten nicht. Finde ich sehr, sehr komisch. Ein anderes Thema, was in der letzten Woche aufgeploppt ist, ist eine Schiedsrichterthematik in Deutschland. Und zwar hat Manuel Gräfe jetzt seine letzte Bundesliga-Saison gepfiffen, beziehungsweise zuletzt generell das letzte Mal gepfiffen, weil er die bestimmte Altersgrenze von 47 Jahren, glaube ich, jetzt überschritten hat. Und er klagt jetzt auch gegen den DFB. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, gegen Altersdiskriminierung meine ich.
Genau. Und jetzt könnte ich sagen, wollen wir wetten? Also ich wette, der gewinnt das. Also es gibt auch gar keinen Grund. Jeder Spieler kann 100 Jahre alt werden und auf dem Platz spielen, was natürlich nicht geht, aber es gibt keinen Grund. Und was man auch noch berücksichtigen muss, ist, selbst die FIFA hat 2016 die Altersgrenze aufgehoben. Da war erst 50 Jahre, 48, 47 und so weiter. Aber selbst der Weltverband sagt, nee, wir gehen nach Leistung. Wer die bringt, kann pfeifen und wer das nicht kann, soll eben auch nicht pfeifen. Aber zu sagen, nur weil ich jetzt 47 Jahre, also jetzt allein vom Alter her bin, aber biologisch kann ich ja noch irgendwie topfit sein, nicht pfeifen darf, das geht nicht.
Ich wollte gerade sagen, das macht vorne und hinten für mich auch keinen Sinn. Vor allem, weil ein Schiedsrichter, die haben ja am Anfang der Saison auch Leistungstests, müssen sportlich einfach zeigen, sie sind fit, sie können das, was sie halt an körperlicher Fitness benötigen, können sie noch abrufen. Und solange Herr Gräfe das abrufen kann oder jeder andere Schiedsrichter, ist es völlig sinnfrei, jemandem zu sagen, du bist jetzt 47, du bist mit 48 nicht immer noch genauso fit.
Und wie gesagt, das ist ja schon echt berufsmäßig, ne? Schiedsrichter ist keine Freizeitbeschäftigung. Ein FIFA-Schiedsrichter verdient ungefähr 80.000 Euro pro Jahr an Grundgehalt. Und wenn er dann noch die Einzelhonorare pro Spiel hinzubekommt, geht das mal locker über 120.000, 150.000 Euro Einnahme. Und da spielen die selber nicht mit. Da sehen die selber zu, dass sie eben fit sind. Ist übrigens aufgefallen, dass auch jetzt der Ärmelsponsor bei den Schiedsrichtern gewechselt hat oder wechseln wird.
Stimmt, das war immer Dekra, meine ich. Mhm. Und jetzt soll es das örtliche werden.
Ja, Schiri, Telefon.
Ja, weiß nicht, was hältst du davon? Passt das für dich?
Nein, gar nicht. Also ich weiß zwar nicht, was Dekra davon hatte, dass die da in die Partnerschaft gegangen sind, aber so das Thema untersuchen und entscheiden und richtig so ein bisschen TÜV und ein bisschen unter, das ist zumindest eine gewisse Affinität. Ne? Das örtliche, ich wüsste gar nicht, gibt es überhaupt noch Telefonbücher oder
also ich sag's ganz ehrlich, ich benutze die nicht.
Also warten wir es mal ab. Es geht aber hier wieder um das Thema die Aktivierung. Ne? Wir wissen nicht, was Dekra davon hatte, aber vielleicht haben die was davon. Wir wissen nicht, was das Örtliche sich davon verspricht. Und wir wissen auch die Summen nicht, die da jetzt vereinbart worden ist. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass Schiedsrichter auch als Athleten anerkannt werden und nicht nur als Wettkampfrichter. Das sind Athleten in Schwarz, sage ich jetzt mal. Und dass man denen dann auch eine Sponsorship zuspricht, finde ich super.
Auf jeden Fall. Also die werden ja auch sportlich, das hat, ich weiß gar nicht, welcher Schiedsrichter es mal gesagt hat, aber das wird oft gar nicht wahrgenommen, aber wir sind selber auch Hochleistungssportler, weil die machen ja auch, die laufen ja auch ihre Kilometer, die können nicht mal kurz als Innenverteidiger sagen, wenn meine Jungs vorne sind, ich ruhe mich mal kurz aus, sondern die müssen die ganze Zeit 90 Minuten lang topfit sein und immer wach sein.
Ja, und ein Kommilitone von dir, Lennart, Niklas Winter ist ja Bundesliga-Schiedsrichter, das heißt, wir haben in unserer Studentenschaft, haben wir solche dualen Studenten, die auch sich wirklich als Athlet verstehen und dann entsprechend an der Pfeife unterwegs sind.
Ja, überragend.
Vielleicht darf ich noch ein drittes Thema bringen, und zwar ein ganz aktuelles. Unsere Basketballer, Männer, haben sich jetzt am Wochenende bei dem Qualifikationsturnier in Split völlig überraschend für Tokio qualifiziert. Sie haben Brasilien mit 75-64 besiegt. Das finde ich insofern mehr als bemerkenswert, weil 2008, wo Dirk Nowitzki unsere Fahne getragen hat, waren sie zum letzten Mal bei Olympia. Also 13 Jahre später sind sie wieder da. Und ganz toll war, dass Dennis Schröder auf der Tribüne als Zuschauer geguckt hat, etwas ja schade ist, dass der nicht mit kann. Weißt du, warum der nicht nach Olympia mit kann?
Ja, ich habe irgendwas gelesen wegen seiner Versicherungssumme, weil er anscheinend, ich weiß nicht, woraus sich die Versicherungssumme zusammensetzt, aber wegen seines Gehalts auch vielleicht von,
genau,
dass er in der NBA verdient und dass der Deutsche Basketballbund nicht in der Lage ist, diese Versicherungssumme für ihn zu bezahlen.
Stell dir mal vor, ja, wenn der sich jetzt irgendwie ein Bein bricht, dann hat die National Basketball Association einen Anspruch darauf, dass wir das hier bezahlen. Und nur aus diesem Grund spielt der derzeit bekannteste deutsche Basketballer bei Olympia nicht mit. Schade.
Das ist schon super schade. Finde ich gerade ganz passend, dass wir da bei diesem Thema Gehälter im Sport sind, weil dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal auf unser Thema der Woche über.
Das Thema der Woche.
Genau, unser Thema der Woche ist nämlich der Salary Cap. Und bevor wir so richtig mit Salary Cap starten, würde ich einmal auf die Bitte eines Hörers von uns eingehen. Der hat uns nämlich geschrieben, erstmal Dankeschön dafür, ob wir mal über die Transfersummen im Fußball und die Gehälter im Fußball diskutieren können. Gerd, was hast du da für eine Meinung? Sind die?
Ja, also erstmal vielen Dank für diese direkte Anfrage an uns. Corona hat natürlich einiges durcheinander geworfen, vielleicht auch normalisiert. Also da sind ja auch schon irgendwelche Fantasiesummen entwickelt worden. Sicher können wir sagen, dass wenn wir die Saison 19 und 20 mal gegenüberstellen, dann hättest du einen Spieler in der Bundesliga im Schnitt für 3,1 Millionen bekommen. Ne? In der Corona-Zeit ist das runtergegangen auf 1,35 Millionen. Die Spieler aus der Bundesliga sind eher in die zweite Liga oder dritte Liga abgegangen. Früher ging es nach oben, aber die Vereine können sich das nicht mehr leisten. Und hatten wir in der Saison 19/20 64 Spieler, die aus dem Ausland reingekauft worden sind, waren es jetzt in der zurückgehenden Saison nur noch 34. Und das zeigt einfach, dass in der Summe das Thema Spielergehälter eine Rolle spielt, aber eben eine gewisse Normalität bedeutet. Noch ein Aspekt, das Leihgeschäft hat zugenommen. Ne? Also aktuell sind 34% der Spieler auf Leihbasis verpflichtet worden. Im Vorjahr waren es noch 22%.
Also da sieht man, die Entwicklung im Thema Transfersummen, Gehälter ist schon stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt worden, weil die Vereine ja auch überhaupt nicht planen können. Die wissen gar nicht, was habe ich in der nächsten Saison zur Verfügung, mit welchen Zuschauereinnahmen, mit welchen Einnahmen im Merchandising, mit welchen Einnahmen im Ticketing und Catering kann ich planen. Das wissen die alles nicht. Deswegen gehen die lieber auf Nummer sicher, sagen, okay, ich leihe mir den Spieler erstmal für eine Saison, dann bin ich erstmal ein Jahr weiter und kann gucken, wie sieht es dann aus. Prinzipiell Transfersummen sind schon manchmal ein bisschen übertrieben, oder?
Ja, man darf das vielleicht nicht unbedingt in Verhältnis setzen zu einem normalen Arbeitnehmer, der leistet etwas und bringt dem Unternehmen was und dafür kriegt er ein Gehalt. So. Aber die Summen, die die Spieler bekommen, ist ja nicht nach dem Motto, wir haben zu viel übrig, sondern die erbringen das Geld auch. Wenn die das entscheidende Tor schießen, wenn die eine Qualifikation schaffen, dann bekommt der Verein ja das Geld. Also ich glaube, es hat schon eine Rechtfertigung. Aber wenn wir jetzt so in die dreistelligen Millionenbeträge reingehen, dann glaube ich, hört es auf, dann ist es nur noch Fantasie.
Ich habe ein ganz cooles Beispiel, ich habe letztens eine Dokumentation von Robin Gosens gesehen, über den hatten wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Der hat gesagt, er sei jetzt ungefähr, ich glaube sein Marktwert liegt jetzt bei 30, 35 Millionen sowas, und er hat gesagt, für ihn ist das unbegreiflich, wie ein Mensch, nur weil er Fußball spielt, so eine Summe wert sein soll. Und er hat auch gesagt, er fühlt sich überhaupt nicht frei, weil er möchte zum Beispiel zu Verein XY wechseln. Aber sein aktueller Verein, Atalanta Bergamo, sagt, ja, wenn die nicht die 30, 35 Millionen bereit sind zu zahlen, dann hast du keine Chance, dann musst du hierbleiben. Und dann hat er gesagt, klar, er ist vertraglich verpflichtet, aber dann hat er gesagt, ich fühle mich wie so ein Produkt, was einfach nur für den Verein vermarktet wird. Und klar, da spielen die hohen Transfersummen, die hohen Gehälter, das spielt da alles eine Riesenrolle.
Grenzwertig.
Würde ich sagen, gehen wir mal kurz passend zu dem Thema, zum Salary Cap, also zu unserem Thema der Woche über. Gerhard, räum mal kurz mit dem Thema auf. Was ist das überhaupt?
Ich kann es zumindest mal kurz erklären. Also Salary Cap, Englisch ist klar, deutsch übersetzt Gehaltsobergrenze. Und das bezeichnet eben den Maximalbetrag, die eine Mannschaft in einer Saison für die Spieler ausgeben darf. Und das ist nicht nur nach oben geregelt, sondern der Salary Cap enthält auch eine Regelung zur Untergrenze für die Liga und die Teams. Generell versucht man eben durch den Salary Cap den Wettbewerbsvorteil auszugleichen. Wenn eine Mannschaft sich viele Spieler einkaufen kann, gute Spieler einkaufen kann, dann sind sie natürlich stärker, und man versucht durch den Salary Cap das ein bisschen zu nivellieren, einen ausgeglichenen Wettbewerb langfristig zu garantieren.
Das klingt ja erstmal auf den ersten Blick total sinnvoll. Vielleicht auch noch eine wichtige Erklärung ist, dass man nicht sagt, ein Spieler darf nur das und das verdienen, sondern die Summe des Salary Caps ist auf den gesamten Kader beschränkt. Das heißt, der gesamte Kader darf, ich glaube, ich würde schätzen, es liegt ungefähr bei 180 Millionen US-Dollar, war es, glaube ich, vor in der letzten Saison, 182,5 sogar genau gesagt. Das heißt, du kannst natürlich einem Spieler auch viel Geld bieten und einem anderen dafür weniger. Das muss sich halt alles nur ausgleichen. Das heißt, es ist über den ganzen Kader gestrickt. Es gibt aber auch Chancen, das so ein bisschen zu umgehen. Ich glaube, ich habe mal gelesen, es gibt viele Vereine, die sagen, okay, wir schließen einen Vertrag über 4 Jahre mit dir. In den 4 Jahren verdienst du, sagen wir mal, 100 Millionen Euro. Der verdient aber dann nicht in jedem dieser 4 Jahre 25 Millionen, sondern in den ersten 2 nur 10 und in den letzten 2 Vertragsjahren quasi 40, in der Hoffnung, dass sich der Salary Cap, weil der sich jedes Jahr anpasst, bis dahin erhöht hat, dass man dann noch mehr generieren kann.
Lass mir ein konkretes Beispiel mit Dennis Schröder geben. Da habe ich die Zahlen vorliegen. Also das Gehalt 15,5 Millionen, würde man sagen, ist viel, aber angemessen. Jetzt gibt es aber eine Staffelung, und zwar kann der mit den 15,5 Millionen beginnen, weil der neue Vertrag darf maximal bei 120% der Summe der ersten Saison loslegen. Da musst du schon mal aufpassen, ob du alles im Kopf hast. Dann geht es weiter, eine Staffelung, nämlich jede Saison darf der 8% mehr verdienen als in der Vorsaison. Also nochmal merken, 15,5 Millionen, dann 18,6 Millionen und dann die 8% drauf, das heißt 20, 21, 23,6. Dann kriegt er noch ein Jahresgehalt und eben am Ende des Tages nach 4 Jahren 83,3 Millionen. Ausgangspunkt waren 15,5 und nach 4 Jahren 83 Millionen. Und da ist sehr vieles umgehbar mit der sogenannten Signing-Fee. Also wenn du den Vertrag unterschreibst, bekommst du immer einen großen Brocken Geld und dann eben kein Gehalt. Das war ja nur eine Vertragsunterzeichnung. Und da gibt es meines Erachtens zu viele Ausnahmen, die da eine Rolle spielen.
Gut, Salary Cap, wenn wir jetzt darüber reden, das ist ja hauptsächlich in Amerika vertreten. Könntest du dir das auch in Europa vorstellen, zum Beispiel im europäischen Spitzenfußball?
Nein, ich glaube nicht, weil die Vereinigten Staaten von Amerika, das wären die Vereinigten Staaten von Europa vergleichsweise, die haben wir ja nicht. Und jedes Land macht es anders. Und das unter einen Hut zu bekommen, wird sich historisch gewachsen gar nicht mehr machen.
Wäre das denn überhaupt rechtlich umsetzbar? Also rein rechtlich? Okay. Ja, ich habe nämlich auch ein interessantes Zitat von Professor Dr. Breuer. Der hat nämlich gesagt, bei der Entwicklung der Medieneinnahmen hat sich England deutlich besser entwickelt als Deutschland. Wieso sollte also die Premier League jetzt regeln, wie eine Gehaltsobergrenze akzeptieren, die die anderen Ligen wieder gleicher machen würde?
Genau das ist das. Jetzt bin ich gut unterwegs, habe gewirtschaftet, habe gute Partnerschaften, habe viele Medieneinnahmen, und auf einmal soll ich jemandem anders, der schlechter war als ich, dem entgegenkommen. Dafür sind wir einfach zu wirtschaftlich, zu professionell, zu kommerziell, auch im Sport, im Fußball unterwegs, als dass dann jemand sagt, okay, ich verzichte auf ein paar Millionen.
Vor allem dann wäre halt auch die Frage, also rein hypothetisch jetzt mal, wenn man sowas hier einführen wollen würde, wie organisiert man das überhaupt? Also jetzt, ich weiß die aktuellen Zahlen jetzt nicht der Gehälter, aber gucken wir mal auf die Gehaltsstrukturen beim FC Bayern München und dann die Gehaltsstrukturen von Arminia Bielefeld. Wie soll das funktionieren, dass die sich in den nächsten Jahren irgendwie annähern? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das umsetzbar sein sollen würde.
Ja, und die Ausnahmen, die es gibt, die sind einfach zu groß. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, jetzt nicht aus der deutschen Liga, aber eben Lionel Messi, ja, der hat ein Grundgehalt von 61,3 Millionen, auch schon nicht schlecht, ne? Aber der hat 98 Millionen, also wesentlich mehr als sein Grundgehalt, bekommen, weil er eben den Vertrag unterschrieben hat. Und jetzt kommt der dritte große Clou. Er bekommt nochmal 10,8 Millionen Euro jährlich dafür, dass er seine Bildrechte abtritt. Entweder online oder eben offline. Und da sind Tor und Tür geöffnet. Wie viel sind die Bildrechte wert?
Das ist halt auch wieder so eine Umgehungsstrategie, theoretisch, die man fahren könnte. Ich würde mal ein paar Zahlen rausholen zum Salary Cap. Und zwar, das hatte ich gerade schon erwähnt, der NFL Salary Cap 2021 lag bei 182,5 Millionen US-Dollar. Das ist aber erstmals seit 2011 weniger als im Jahr davor. Das heißt, hier kann man auch davon ausgehen, hat auch da die Corona-Pandemie wieder ein bisschen was beeinflusst. Wobei 182,5 US-Dollar natürlich trotzdem nicht so wenig ist. Eingeführt wurde der Salary Cap 1994. Der lag damals noch bei 34,6. Das heißt, ich muss mal kurz rechnen, sind ungefähr 25 Jahre, ein bisschen mehr. Und in dieser Zeit hat er sich wahnsinnig nach oben katapultiert. Und jetzt schauen wir uns mal die Gehälter der Top 5 Ligen im Fußball an. Da hatten wir gerade schon gesagt, England ist in den Medieneinnahmen schon deutlich besser. Das heißt, man kann davon ausgehen, die sind in den Gehaltsstrukturen auch deutlich höher. Schauen wir uns die Ligue 1 an. Die liegt bei 69 Millionen Durchschnittsetat. In der Serie A sind es 88. Die Bundesliga liegt bei 100 und die La Liga bei 105 Millionen. Das ist alles noch relativ eng beieinander. Und dann gucken wir uns die Premier League an. Ja, die liegt bei 179 Millionen US-Dollar. Euro. Das ist schon, ja, da sind die Zahlen schon deutlich höher als in den anderen Ligen.
Ja. Generell versuchen wir ja, einen interessanten Wettbewerb zu gestalten, ergebnisoffen. Keiner weiß, wie, wo ein Spiel ausgeht. Das kann man durch verschiedene Maßnahmen, also du kannst eine Kaderrestriktion machen oder eben Salary Cap. Aber da müssen eben auch alle mitmachen und es müssen diese Schlupflöcher geschlossen werden. Wir haben in Amerika ja auch diese Luxussteuer. Die gibt es ja in manchen US-Bundesstaaten nicht oder manchen ja. Und dann ist es schon entscheidend, wo man hingeht. Ich will aber noch einen Punkt erwähnen, warum Salary Cap interessant sein könnte. Weil dann ist die Motivation für Spieler in ihrer Heimatstadt zu bleiben und groß zu werden, viel größer. Denn ansonsten sagt ein junger Mann, ja, da wo ich Geld kriege, fahre ich hin. Dann gehe ich von Hamburg nach München. So, aber du bist gar kein Münchner, du bist ein Hamburger Jung. So, und das heißt, würde man diese Gehaltsobergrenze wirklich ernsthaft durchsetzen, glaube ich, stärkt man auch die Verbindung von Fans und Fangemeinschaften zu ihren Spielern, weil die gar keine Notwendigkeit haben, woanders hinzugehen.
Definitiv. Ich finde, das Wichtigste oder mit das Wichtigste im Sport ist auch die Identifikation der Fans mit der Mannschaft. Nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit diesen Spielern, die die Mannschaft repräsentieren. Und das ist definitiv ein Punkt, der sehr wichtig ist. Generell einmal kurz die Frage, bist du ein Fan vom Salary Cap oder eher nicht?
Ich finde es grundsätzlich gut. Nur der Mensch ist das Problem. Die Manager sind das Problem. Wenn sie sich alle dran halten, schick. Aber das wird nicht kommen.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, was ich davon im Sport oder im Fußball in Europa halten sollen würde, weil ich bin auch ein Fan davon, zu sagen, okay, du hast in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, deswegen hast du es auch verdient, dir jetzt, mit mehr Geld quasi bessere Spieler zu kaufen. Ne? Das ist natürlich, wenn jetzt ein Verein jahrelang schlecht wirtschaftet und man sagt dann, okay, ihr müsst wieder alle auf einen Nenner kommen und so, warum sollte ich mir dann Mühe geben, gut zu wirtschaften? Ne? Das heißt, gute Arbeit sollte meiner nach auch langfristig belohnt werden.
Vielleicht ist bei Corona jemand, der etwas schafft, was Salary Cap möchte, ne? Nämlich runterzukommen. Wir haben ungefähr 60% der gesamten Ausgaben fallen auf das spielerische Personal. Möglicherweise kann man das jetzt mal runterfahren auf 50% oder unter 50%.
Definitiv. Also vielleicht könnte man Corona nutzen, um mal das ganze System ein bisschen zu beruhigen. Würde ich sagen, zum Schluss, ihr kennt es schon, die drei klassischen Fragen an Gerhard.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, so grob sind wir gerade schon auf ein paar eingegangen. Erstmal generell die Frage an dich, Gehälter im Spitzensport, sind sie berechtigt, ja oder nein?
Ja, selbstverständlich, das sind ja Berufssportler, die sind Angestellte, Führungskräfte, wenn du so willst, in einem Unternehmen und jeder möchte maximal das Gehalt bekommen, was er kriegen kann und ich sage nochmal, wir befinden uns hier in einer Schnittmenge auch zur Unterhaltungsbranche, zur Medienbranche und wenn durch meinen Einsatz der Verein deutlich mehr einnimmt, als ich jetzt praktisch wert wäre, dann muss ich das auch bekommen. Wobei du eingangs ja richtigerweise gesagt hast, ethisch ist es überhaupt noch denkbar, für 40, 50, 80 Millionen etwas zu tun. Ist das überhaupt machbar?
Aber du hast schon recht, das Geld ist da. Die Spieler sorgen dafür, dass das Geld da ist, weil wir es uns angucken wollen. Von daher bin ich da auch deiner Meinung. Gut, die hast du gerade schon deutlich beantwortet. Glaubst du dran, wird es früher oder später eine Art Salary Cap in Europa geben?
Also wenn später, dann erlebe ich es nicht mehr. Ich glaube aber nicht, weil einfach die Einigkeit in einer Sportart ist ja schon schwierig. Und dann noch für andere Sportarten europaweit zu gestalten, ich glaube es nicht. Wollen wir wetten?
Worum denn?
Was ist der Ansatz?
Ja, Tipico, genau. Genau, und jetzt mal unabhängig vom Salary Cap, einfach nur, weil wir schon gerade beim Thema US-Sport waren, deine Lieblingsliga in Amerika? NBA, NFL, NHL, MLS oder MLB?
Es ist schon Basketball, weil es ist sehr dynamisch, sehr, sehr gut. Zocker, Fußball aus übersetzt, ist noch nicht so das Niveau, was wir in Europa, in Deutschland haben. Football, da müsste ich mich zu sehr reinknien, um zu verstehen, wie welcher Spielzug geht. Aber Basketball finde ich schon richtig cool.
Ja, sehr cool. Sind wir auch auf einem Nenner. Gut, dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Jetzt nochmal wieder der Hinweis, meldet euch gerne bei uns mit Themenvorschlägen, mit irgendwelchen Anregungen, die ihr habt, per Mail an sport@ist.de oder natürlich über unsere sozialen Netzwerke. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Da freuen wir uns drauf und sagen bis dann.
Tschüss.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.